D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Was ist das bloß für ein großer Mond da draußen? Kein Supermond, sondern sogar ein Super-Supermond. Verena, der Mond ist eigentlich immer gleich groß, ne? Aber heute wirkt er etwas größer.
Genau, weil er ist einfach so nah bei uns, dass wir ihn fast knutschen können.
Und sehen wir das wirklich auch, dass er etwas größer wird?
Ja, also da streiten sich die Geister. Aber die Leute, die oft auf den Mond blicken, die werden wahrscheinlich einen kleinen Unterschied erkennen. Wir, die wir keinen Vergleich haben, eher nicht.
Und was an diesem Mond überhaupt generell dran ist, auch am Vollmond, darüber sprechen wir gleich hier in der Redaktionskonferenz. Außerdem, der Außenminister soll Bundespräsident werden. Frank-Walter Steinmeier hat immer größere Chancen. Richie Löwenherz kommentiert zum Beispiel bei uns bei Facebook: Ich kann das leider nicht nachvollziehen. Warum wird einer der besten Politiker so aus der aktiven Politik gedrängt? Und Jürgen Dick findet bei uns bei Facebook: Die SPD hat somit ihren glaubwürdigsten Kandidaten fürs Kanzleramt verloren. Vielleicht gar nicht so dumm von Merkel das Ganze. Welche Strategien tatsächlich dahinter stecken könnten, das gleich so gegen, ja, halb hier bei uns. Die Redaktionskonferenz am 14. November. Mit im Studio ist Verena von Kaltz.
Hallo.
Am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo.
D-Radio Wissen.
Heute ist super, super Mond. Das heißt, es ist Vollmond und der ist ganz, ganz nah an der Erde. So nah wie seit 70 Jahren nicht mehr. Verena von Kaltz aus dem D-Radio Wissen Team, erklär nochmal ganz kurz, was ist das Besondere an diesem Super, Super, Supermond?
Beim sogenannten Super oder wie auch immer Super, Super, Supermond, du ihn bezeichnen willst, kommen zwei Sachen zusammen. Also die eigentlich immer nur einmal im Monat stattfinden, nämlich, dass der Mond voll zu sehen ist. Vollmond aufgrund der Stellung der Sonne, haben wir alle in der Schule gelernt. Und dass er aber auf seiner Bahn um die Erde am nächsten an die Erde herankommt. Dafür muss man wissen, der Mond umkreist die Erde auf einer Bahn, die nicht kreisrund ist, sonst wäre der Abstand ja immer gleich von der Erde, sondern auf einer Ellipse, und da ist er eben mal weiter weg und mal nah dran. Und wenn sich das beides trifft, also Vollmond und nah an der Erde sein, dann haben wir einen Supermond.
Okay, warum heißt es dann, dass es der größte Supermond seit ungefähr 70 Jahren ist?
Weil da so ein bisschen laissez-faire betrieben wird, würde ich mal sagen. Also es geht nicht um den allernächsten Punkt immer, sondern eigentlich um die 10% der nächsten Entfernung, die der Mond so einnehmen kann als Vollmond. Das heißt so viel wie, selbst wenn der Mond noch nicht ganz am nächsten Punkt auf seiner Bahn bei der Erde ist, sondern nur fast, dann wird er trotzdem, wenn er Vollmond ist, als Supermond bezeichnet.
Dann war ich ja korrekt mit Super, Supermond.
Ja, das stimmt. Fall. Ja, super.
Also
super.
Heißt wahrscheinlich auch, ich glaube, ich bin so mondfühlig. Heute werde ich besonders schlecht schlafen.
Kann sein, aber das liegt dann ganz sicher nicht am Mond. Stand der Forschung ist nämlich, der Mond hat keinen Einfluss auf unseren Schlafrhythmus nicht? Und wird in seiner Wirkung auf unser Leben insgesamt echt überschätzt. Wobei, wenn du sagst, du bist mondfühlig und denkst jetzt schon so, oh, der Mond ist ganz groß, dann kann es wirklich sein, dass du selber dazu beiträgst, dass du vielleicht nicht besonders
gut schläfst.
Aufgeregt
bin. Genau. Ja, und weil es natürlich auch etwas heller ist als sonst. Ne? Also es gibt auch nicht mehr Kinder, da gibt es ja auch dieses Gerücht.
Nein, in großen Auswertungen von Geburtsregistern in verschiedenen Ländern ist das tatsächlich gemacht worden. Da konnte gezeigt werden, wie viele Kinder geboren werden. Das steht wirklich in keinem Zusammenhang mit der Größe des Mondes. Und du musst auch keine Angst haben, wenn du dich zum Beispiel operieren lässt oder so, dass es dann zu mehr Komplikationen kommen kann. Das gibt's ja auch immer mal diesen Mythos.
Wieso sollte es die geben?
Dahinter steckt der Gedanke, dass der Mond ja auf die Erde anziehend wirkt, also seine Gravitationskraft, die er als Himmelskörper auf die Erde hat, die führt bekanntermaßen zu Ebbe und Flut, also zu diesen Wellenbergen an der einen oder an der anderen Seite der Erde. Und deshalb glauben manche Leute, wenn der Mond das schafft, also das Wasser so anzuziehen, dann hat er sicherlich auch auf Einfluss auf unser Blut. Also wir Menschen bestehen ja zu 3/4 aus Flüssigkeit. Und dann würde man denken, okay, dann wird das irgendwie auch vom Mond angezogen. Das könnte schlecht bei einer OP sein. Aber tatsächlich wirkt theoretisch, muss man sagen, die Gravitation des Mondes auch auf uns. Aber das ist so gering, dass es gar nicht nachweisbar ist. Das kann man höchstens mathematisch ausrechnen. Physiker haben das auch schon mehrfach gemacht. Da wirken also ganz andere Dinge, die ganz nah bei uns sind, nämlich zum Beispiel Gebäude oder Menschen oder sowas, viel, viel stärker als der Mond, der ja ganz weit von uns entfernt ist.
Dann zieht er also nicht unser Blut an?
Nein. Okay. Mediziner haben das auch in mehreren Studien überprüft und festgestellt, es gibt keine Häufung von Komplikationen bei Operationen, wenn Vollmond ist. Auch nicht bei anderen Krankheiten, Epilepsie und so. Es wurde schon sehr viel untersucht im Zusammenhang mit dem Mond. Und auch nicht bei Nachblutungen von Mandeloperationen. Also wie beim Thema Schlaf und beim Kinderkriegen gibt es zwischen Mensch und Mond keinen statistisch erkennbaren Zusammenhang. Ist aber wirklich sehr lustig, was schon alles untersucht wurde. Unter anderem auch, ob Hunde öfter beißen bei Vollmond.
Ist aber trotzdem spannend, dass sich das dann alles so hartnäckig hält, diese Gerüchte.
Ja, das hat sicher damit zu tun, dass ein Vollmond schon einfach ein Ereignis ist, das uns natürlich auffällt und in der Menschheit auch immer eine wichtige Rolle gespielt hat. Und wir Menschen eben aber andere Ereignisse, die dann zufällig da stattfinden, gern damit in Verbindung bringen. Also wenn ich schlecht schlafe und in einer solchen Nacht ist Vollmond, dann merke ich mir das einfach eher, als wenn irgendwie sonst nichts besonders Auffälliges war. Denn es ist ja auch bekannt, also wir Menschen suchen immer nach Mustern und nach Erklärungen in unserer Umwelt, um uns in der Welt zurechtzufinden. Und wenn da der Mond gerade ins Muster passt als Auslöser von irgendwas, dann nehmen wir das gern. Also wir sind natürlicherweise empfänglich für Aberglauben. Da gibt es auch Tests zu mit Studenten, mit kleinen Kindern und sogar mit Tauben, die das belegen.
Okay, wie soll ich mir das vorstellen?
Es gibt ein Experiment eines Psychologen aus den 60er Jahren, der hat Tauben vor einen Futterautomaten gesetzt, aus dem dann alle 15 Sekunden Futter rauskam, ganz von selbst. Trotzdem haben die Tiere nach kurzer Zeit angefangen, sich komisch zu bewegen vor dem Automaten oder zu gurren oder so. Und das hatte damit zu tun, ob sie bei den ersten Futtergaben diese Bewegung zufällig gerade gemacht hatten. Dann haben sie die damit in Verbindung gebracht und dann eben ganz stark angewendet, weil sie dachten, wenn ich die Bewegung mache, dann kommt Futter raus.
Der Mond ist groß und er ist rund und heute können wir sagen, dass er ein super, super Mond ist, aber dass er Einfluss auf uns alle hat, das stimmt wohl eher nicht. Dankeschön, Verena von Kaltz.
Gerne.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Frank-Walter Steinmeier. Der Mann hat sehr gute Chancen, der nächste deutsche Bundespräsident zu werden. Seine Partei, die SPD, die hat den jetzigen Außenminister für das Amt vorgeschlagen. Schon länger auf dem Kasten. Der galt schon lange als Favorit. Jetzt ist er aber dem Amt einen Schritt näher gekommen. Denn die Union, also CDU und CSU, haben keinen eigenen Vorschlag gemacht. Warum? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Klaus Remme im Berliner Hauptstadtstudio. Er begleitet momentan Frank-Walter Steinmeier auf seinen Auslandsreisen nach Brüssel und nach Istanbul. Die Union, die hat also scheinbar kein Problem mit Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident. Wie kommt es, dass sie keinen eigenen Kandidaten nominiert hat?
Ja, eigentlich erstaunlich, oder? Ich meine, die Union stellt mit Abstand die größte Fraktion in dieser Bundesversammlung, die am 12. Februar einen neuen Bundespräsidenten wählt, als Nachfolger von Joachim Gauck. Aber so ist das nun einmal. Die Personaldecke war dünn. Man hat gesucht, man hat gesprochen, man hat sich Körbe eingefangen. Der prominenteste Korb kam von Norbert Lammert, dem Bundestagspräsidenten. Sicherlich ein fast natürlicher Kandidat, ob seiner Rhetorik und seiner Stellung innerhalb der Union und in der Großen Koalition. Aber es gab eben immer den ebenfalls natürlichen sozialdemokratischen Kandidaten Frank-Walter Steinmeier, von dem jeder im Prinzip angenommen hat und weiterhin annimmt, dass er dieser Aufgabe gewachsen ist.
Du bist momentan mit Steinmeier unterwegs. Was sagt er zur Nominierung? Hat er sich irgendwie schon geäußert?
Nein, er hat sich noch nicht geäußert. Es ist ja inzwischen klar, aufgrund der Terminlage und der dann doch überraschenden Entwicklung am heutigen Vormittag, dass man gemeinsam präsentieren will. Das ist ja nun auf dem Papier immer noch nur ein Vorschlag, eine Kandidatur. Mittwoch 12 Uhr wollen die drei Parteivorsitzenden, die ja wochenlang jetzt über dieser Personalie gebrütet haben, zusammen mit dem jetzt noch amtierenden Außenminister die Kandidatur vorstellen.
Das ist sein Job, Außenminister. Welche Strategie steckt denn dahinter, wenn man mal auf die SPD schaut? Ein Posten, also der des Außenministers, wäre dann wieder frei.
Das stimmt. Es ist zunächst einmal völlig klar ein taktischer Erfolg, wie viel wert das sein mag. Manche nennen es Postengeschacher, aber hier ist auch eine gewisse Koalitionsarithmetik betroffen. Hier hat sich die SPD durchgesetzt. Sigmar Gabriel ist ja ein Parteichef, der sich auch innerparteilich bewähren muss. Und seine Taktik der vergangenen Wochen, Frank-Walter Steinmeier, nachdem man eigentlich vereinbart hatte, einen Konsenskandidaten zu finden, dann öffentlich zu präsentieren, ohne eine Zustimmung von Angela Merkel und Horst Seehofer abzuwarten. Die hat sich heute ausgezahlt. Frank-Walter Steinmeier wird nun der Kandidat. Und die beiden anderen Parteivorsitzenden, Horst Seehofer, er hat gesagt, ja, das ist bitter, aber so ist das nun mal, wenn man keine Mehrheit hat. Und menschlich und fachlich überzeugt mich der Kandidat, auch wenn die Parteifarbe nicht stimmt. Angela Merkel hat ganz klar heute ihren Parteispitzen erklärt, dies ist eine Entscheidung der Vernunft, keine Herzensangelegenheiten. Aber sie bekam in der Telefonschalte, in der man sich abgestimmt hat, auch zu hören, eigentlich ist dies für uns eine Niederlage.
Schauen wir mal in die Vorhersagekugel oder auch in die Wunschkugel. Was für Ziele wird denn Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident verfolgen? Für was steht Steinmeier in seiner bisherigen Politik?
Nun, zunächst kann natürlich ein Bundespräsident jetzt in dem Sinne keine eigenen politischen Ziele haben. Dann hätte er sein Amt missverstanden. Ein Bundespräsident repräsentiert die Bundesrepublik Deutschland. Insofern ist Frank-Walter Steinmeier eigentlich bei seiner jetzigen Funktion schon ganz nah am zukünftigen Amt. Auch ein Außenminister repräsentiert diese Republik, wenn er im Ausland ist. Zum Beispiel dann heute Abend auf dem Weg in die Türkei, wo ihn schwierige Gespräche erwarten. Aber während es im Moment Regierungsgeschäfte sind und alltägliche Konflikte, geht es hier wirklich ums Repräsentieren, darum, dass er diesem Land eine Stimme gibt, dass er auch nach innen wirkt. Joachim Gauck hat bewiesen, wie man das macht und dem Amt eine gewisse Würde verleiht. Steinmeier selbst ist als Person eigentlich wie geschaffen dafür. Sigmar Gabriel hat gesagt, das ist ein Mann, der Sprachlosigkeit überwinden kann. Und in einer Zeit, in der die Gräben in der Gesellschaft eher tiefer werden, brauchen wir jemanden, der diese Gräben überwinden kann. Steinmeier steht als Politiker nicht nur in dieser Legislaturperiode, schon als Außenminister der ersten großen Koalition unter Angela Merkel, eigentlich für eine Art Brückenbau für den Dialog.
Die Radiowissen-Korrespondent Klaus Remme momentan mit dem eventuell zukünftigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier unterwegs in Brüssel und Istanbul.
Die Radiowissen. Redaktionskonferenz.
Bulgarien bekommt einen neuen Präsidenten, hat aber bald keine Regierung mehr. Nach dem Wahlsieg des russlandfreundlichen Ex-Generals Rumen Radev will Premierminister Boris Borissow zurücktreten. Das ärmste Land innerhalb der Europäischen Union ist damit auf dem Weg zu einem radikalen Kurswechsel. Andrea Bär in Wien beobachtet das Ganze für uns. Andrea, was bedeutet dieser Wahlsieg Radevs bei der Präsidentschaftswahl in Bulgarien für das Land?
Also für das Land bedeutet es, dass ein eigentlich Außenseiter, ein Quereinsteiger, es tatsächlich geschafft hat, ins höchste Präsidentenamt aufzusteigen. Und das ist eine faustige Überraschung.
Ähnlich wie bei Donald Trump.
Ja, könnte man so sagen, vielleicht nicht ganz so, denn es hat ja eine erste Runde gegeben und da hat Radev also schon klar vorne gelegen vor einer äußerst langweiligen Kandidatin der Regierungspartei und das ist sicherlich auch mit ein Grund für seinen Sieg.
So, und warum wir das jetzt beobachten wollen, ist, weil sich Bulgarien politisch stärker in Richtung Russland orientieren könnte. Ist dem so?
Ja, also wenn es nach Radev geht, dann ist dem so. Er wird ja von den oppositionellen Sozialisten unterstützt, die möchten das auch. Er möchte zum Beispiel sich in der Energiepolitik den Russen zuwenden mehr, obwohl Bulgarien ohnehin von Russland sowieso abhängig ist, was die Energie angeht. Viele Russen investieren und er hat ja sogar angedeutet, die Annexion der Krim durch Russland zu akzeptieren, das wäre natürlich wirklich Zündstoff. Und in der Tat ist es ja so, dass Russlands Präsident Putin versucht, Einfluss zu nehmen in der EU. Zum Beispiel haben wir ja auch ein Ergebnis in Moldau, wo ein russlandfreundlicher Kandidat gewonnen hat. Und man muss auch bedenken, Russland nimmt auf den Balkan Einfluss, etwa in Serbien, EU-Beitrittsland oder in Montenegro, NATO-Kandidat.
Also dass das ja zu Diskussionen führen kann innerhalb der EU, das ist klar. Aber was bedeutet das für Europa an sich?
Also ich denke, man muss ein bisschen mitdenken, Radev will weder aus der EU austreten noch aus der NATO und er wird Präsident von Bulgarien, das ist ein wichtiger Posten, aber es sind vor allem repräsentative Aufgaben und wie er jetzt genau die EU-Sanktionen gegen Russland aufbrechen will, das ist ja gar nicht klar, denn das hängt ja nun nicht in erster Linie vom bulgarischen Präsidenten ab. Ein Signal an die EU wäre vielleicht tatsächlich, überlegt euch mal, was die Bulgaren wirklich brauchen, also Stichwort mehr Investitionen, mehr Rechtssicherheit, weniger Braindrain oder Korruption. Und ansonsten muss man natürlich beobachten, inwieweit sich die Menschen, sagen wir mal, solchen Kandidaten zuwenden und auch warum. Denn das hat immer auch innenpolitische Gründe.
Könnte er denn die Sanktionen so aufbrechen, alleine im Alleingang? Also dann einfach sagen, ja, wir kaufen wieder dort ein, Produkte, die eigentlich nicht gehandelt werden dürfen zwischen der EU und Russland?
Nein, das geht eigentlich nicht, denn Bulgarien ist ja zwar das ärmste Land in der EU, aber ein vollwertiges EU-Mitglied und insofern trägt Bulgarien diese Linie im Prinzip mit.
Wenn du sagst, die Bevölkerung, warum hat die denn so einen Kandidaten gewählt? Wie geht's denn den Menschen?
Also den Leuten geht es eben wirklich sehr schlecht. Es gab ja auch viele Proteste im Vorfeld. Es gab ja noch so ein Referendum, über das die Menschen abgestimmt haben. Und es ist tatsächlich so, Arbeitslosigkeit ist hoch. Es gibt eine immense Korruption. Das Justizsystem wird immer wieder bemängelt, weil es eben nicht genügend Gewaltenteilung gibt. Viele Leute verlassen das Land und das ist für viele ein Problem, weil sie sagen, warum gehen unsere Jungen eigentlich weg, arbeiten in anderen Ländern, anstatt bei uns zu arbeiten. Diese Leute brauchen eine Chance. Und das wäre zum Beispiel ein Thema, was im Prinzip wichtig gewesen wäre, aber es ging vor allem im Wahlkampf um die Präsidentschaftswahl, um die Flüchtlinge und um zum Teil außenpolitische Themen. Und eigentlich die echten Probleme, unter anderem, was ich genannt habe, oder auch die armen Rentner und so weiter, die haben eher weniger eine Rolle gespielt. Das wäre eigentlich relevant.
Du hast eben die sehr kleine Republik Moldau noch angesprochen. Auch da sieht es so aus, als würde ein prorussischer Kandidat bald das Präsidentenamt übernehmen. Gibt es da überhaupt Parallelen?
Also Moldau hat ja sozusagen zum Einflussbereich Moskaus immer gehört, weil es Teil der Sowjetunion war. Und Bulgarien war zwar ein ganz, ganz treu ergebenes Land, als es noch Ostblock war, aber ansonsten würde ich die Lagen doch sehr unterschiedlich bewerten, außer vielleicht in diesem einen Punkt, dass sich eben die nicht die Länder in der EU Gedanken machen, warum diese Menschen so wählen und was ihnen eben fehlt. Was ich eben schon erwähnt habe, dass man sich innenpolitisch mehr Gedanken macht, warum die EU möglicherweise an Strahlkraft verlieren könnte.
Und dieses Problem, das herrscht gar nicht unbedingt nur in den Ländern im Osten der EU, sondern auch außerhalb. Andrea Bär war das in Wien über Bulgarien, das einen russlandfreundlichen Präsidenten gewählt hat.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Also die pumpen jetzt hoch, ne? Von 2 Millionen auf 40 Millionen. Auf diese Menge Songs will Amazon jetzt sein Musikstreaming-Angebot ausbauen. Das hat der Konzern gerade angekündigt. Amazon Music Unlimited soll das Ganze heißen und Amazon Prime Music erweitern. What? Haben sie jetzt verschiedene Sachen im Angebot? Mein Gott, warum kann man sich nicht auf eine Sache einigen? Verena, wahrscheinlich das Ganze wieder zum Amazon-üblichen Kampfpreis.
Ne, würde jetzt man vermuten. Ne? Im ersten Moment scheint das auch so, aber wenn man genauer hinguckt, ist es eigentlich nicht. Also es gibt wirklich ein Angebot für 3,99 € auf die Songs zuzugreifen pro Monat. Allerdings nur dann, wenn du den Amazon Wohnzimmer-Lautsprecher Echo hast.
Ja.
Vor allem kannst du dann aber auch nur auf diesem Echo halt die Musik hören und nicht mit der normalen App sozusagen auf deinen ganzen Geräten das benutzen. Das ist sicherlich unpraktisch für all diejenigen, die nicht den ganzen Tag in einem Zimmer sitzen.
Okay, und was zahlt man sonst?
Sonst zahlt man 9,99 € pro Monat, eigentlich das gleiche wie Spotify. Wer Amazon Prime-Kunde ist, der spart dann noch 2 € im Monat, 7,99 €. Aber für Prime musst du ja auch nochmal extra zahlen.
Oh, da werden gerade die Preise ordentlich erhöht bei Prime.
Genau, dann kannst du da auch nochmal das aufrechnen, dann kommst du auch wieder auf die gleiche Summe. Klar ist aber, also Amazon will natürlich mit dem Angebot Spotify und Apple angreifen. Nach Angaben von Zeit Online hat Spotify 40 Millionen zahlende Kunden und Apple Music 17 Millionen zahlende Nutzer. Da muss man einfach sagen, Amazon ist davon noch recht weit entfernt, aber sie wollen halt mitmischen.
Es gibt immer mehr, ne? Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal. Ich habe gesehen, es gibt Aldi Live Music. Aldi Live Music ist ein Streaming.
Das ist aber sexy.
Und Lidl U gibt es auch noch als Musikstreaming-Dienst. Jetzt musst du dich entscheiden.
Verflixt.
Amazon will weiter
mitmischen. Ich guck mal in den Mond.
Und erweitert sein Angebot auf 40 Millionen Songs. Verena von Keitz hatte die Infos.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Frauen sind gleichberechtigt. Eigentlich, ne? Wenn wir genauer hinschauen, da gibt es natürlich doch Unterschiede. Es geht um Chancen im Beruf und ums Geld natürlich. Vor 3 Wochen hat die OECD ihren Gender Gap Report veröffentlicht. Deutschland auf Platz 13 von 144, das ist eigentlich gut. Aber vor 10 Jahren waren wir noch auf Platz 5. Was ist da passiert? Und wenn das Tempo weitergeht mit der Gleichstellung von Mann und Frau, sagt der Report, dann brauchen wir noch 170 Jahre dafür. Die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros, sexy Name, aber die gibt's. Und Familienministerin Manuela Schwesig, denen war das jedenfalls nicht schnell genug. 170 Jahre dauert zu lang, deswegen wollen sie das Thema anschubsen mit dem Gender Award. Premiere für den Preis war heute Nachmittag in Berlin. 5 Städte und Gemeinden haben abgeräumt und Stefan Beuting hat gratuliert.
Berlin, heute Mittag.
Das zeichnet unsere Arbeit aus, unser Engagement, was wir immer wieder machen. Und das ist schon, wir nehmen heute alle hier mit Stolz diesen Preis für unser Engagement in Sachen der Gleichstellung entgegen.
Petra Engel, stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Köln am Telefon. Und Simone Thomas, Frauenbeauftragte der Stadt Freiburg.
Also ich finde es eine sehr schöne Würdigung und Anerkennung und es macht die Arbeit auch nochmal öffentlich.
Petra Engel und Simone Thomas haben gewonnen. Den Gender Award, das wissen Sie. Allerdings noch nichts über Ihre Platzierung.
Sagen Sie es mir doch.
Nee, darf ich nicht sagen.
Wenn Sie mich anrufen, nehme ich an, es ist nicht der 5.
Guter Versuch. Aber so lasse ich mir nichts aus der Nase ziehen. Platzierungen gibt's später. Jetzt erstmal was zum Inhalt. 15 Kommunen haben sich beworben. 5 sind nach Berlin eingeladen worden. Osnabrück, Herten, Freiburg, Köln und der Landkreis Heidekreis. Alle nominiert für den Gender Award Kommune mit Zukunft. Der Preis zielt extra auf kleinere und ländliche Regionen. Die Jury hat sich dabei besonders auf die strategische Arbeit der Kommunen konzentriert. Es geht um gleiche Chancen beim beruflichen Aufstieg in Führungspositionen, um Väterarbeit, Schulungen für Frauen und im Fall von Köln ein spezielles Mentoring-Programm für weibliche Nachwuchskräfte.
Wir haben es immer mit 12 gemacht. In der Regel, meine ich, waren es immer 12 Frauen. Und in Summe haben wir ja 4 Projekte durchgeführt. Ja, da sind wir schon bei knapp 50.
Wie viele Leute arbeiten in der Stadtverwaltung in Köln?
In Köln in Summe 17.000.
Mhm. Sind jetzt aber, also quasi sind noch nicht alle in den Genuss gekommen, ne?
Nein. Aber wir bieten ja ganz viel an für Frauen.
Viel Angebot für Frauen? Das gibt's aber auch nicht erst seit gestern. In den 90er Jahren hat das Thema unheimlich Fahrt aufgenommen, sagt die Sozialethikerin Petra Steinmeier-Pösel.
Da gab es einen großen Enthusiasmus, einen großen Schwung, auch wir wollen in diese Richtung gehen. Und wir haben dann gesehen, dass aber im zweiten Untersuchungsjahrzehnt, das heißt dann zwischen 2002 und 2012, es doch ein Stück weit zu einer Retraditionalisierung bzw. Pragmatisierung gekommen ist.
Meint zum Beispiel, wenn Männer mehr verdienen, bleibt die Frau halt zu Hause. Für die Jahre 1992 bis 2002 hat sie in einer Auswertung von Metastudien einen steilen Anstieg in Sachen Gender Equality verzeichnet. Zwischen 2002 und 2012 sei das Ganze eher abgeflaut. Ihr Buchtitel? Gleichstellung in der Sackgasse. Fragezeichen.
Ganz genau, also absolut, den Winkel, den konnten wir nicht halten.
Und deshalb ist Gleichstellung 2016 immer noch mehr Ziel als Realität. Vielleicht liegt es ja an einer Mischung aus Zeitgeist und diesem ganz natürlichen Auf und Ab, den jede gesellschaftliche Bewegung kennt.
Also ich glaube, dass es nach wie vor Bewusstseinsbildung braucht, bei Frauen und bei Männern. Gerade bei jungen Frauen sehen wir, dass die sehr oft das Gefühl haben, Gleichstellung ist weitestgehend erreicht. Ich habe als junge Frau, als Schülerin, als Studentin keine andere Ausgangslage als meine männlichen Kollegen und die sich relativ wenig bewusst sind, dass der entsprechende Knick dann danach kommt.
Zum Beispiel, wenn Kinder ins Spiel kommen und sich plötzlich wieder die alten Rollenbilder durchsetzen. In Österreich gab es vor einem halben Jahr ein aufsehenerregendes Beispiel dafür. Seitdem ist das Thema dort wieder ganz oben auf der Agenda. Im März war in der Gemeinde Eck eine Frau von ihrer Partei fürs Bürgermeisteramt vorgeschlagen worden, hatte kandidiert. Doch dann gab es Drohanrufe und anonyme Hassbriefe, allesamt von Leuten, die eine andere Vorstellung von Gleichstellung zu haben schienen. Nur weil sie 3 Kinder hatte und man ihr das deswegen nicht zutraute. Um ihre Familie zu schützen, musste sie die Kandidatur zurückziehen.
Bei einem Mann, bei ihrem praktisch beim anderen Bürgermeisterkandidat, ein Mann, der ebenfalls, ich glaube sogar 4 Kinder hat, da wäre diese Frage nie aufgetaucht.
Da gibt's also noch viel zu tun. Vielleicht hilft ja der Preis ein klein wenig.
Dafür ist es auf jeden Fall gut. Ich meine, der Preis ist ja nicht dotiert, also außer Ruhm und Ehre erhalten wir dadurch ja nichts. Aber es ist auf jeden Fall ein schöner Ansporn und wird öffentlich kommuniziert und das macht auch einiges her und zeigt, dass wir was geleistet haben und dafür ist es ja auch da.
Genau. And the winner is Freiburg im Breisgau. Guter 2. Platz geht an Köln übrigens. Glückwunsch und Glückwünschen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das Gespräch von Obama und Donald Trump im Weißen Haus vergangene Woche soll ja sehr höflich und freundlich verlaufen sein. Lobende Worte sogar von beiden Seiten. Obama hatte ja auch direkt nach der Wahl gesagt, er wolle seinem Nachfolger keine Steine in den Weg legen, sondern für einen reibungslosen Übergang sorgen. Das klingt irgendwie alles viel zu nett, Verena, oder?
Auf jeden Fall.
Das dachten sich auch viele Wähler, die noch sehr gut im Ohr hatten, wie Trump Obama gebasht hat im Wahlkampf und auch umgekehrt. Und deshalb sind sie jetzt gerade schon das ganze Wochenende kreativ im Netz unterwegs, Verena, und zahlen es Trump auf ihre Weise heim.
Ja, und man hat dabei sehr viel Spaß. Im Moment trenden halt Memes von Obama mit seinem Vize Joe Biden, also Fotos von den beiden mit ausgedachten Dialogen, wobei Joe Biden dabei die Rolle desjenigen hat, der Trump eins auswischen will und Obama noch ein bisschen versucht, ihn zu bremsen.
Und immer sagt, Joe, Joe, no.
Genau, ein schönes Beispiel ist, Obama und Biden sitzen in einem Diner und Joe redet begeistert auf den etwas skeptisch dreinschauenden Obama ein. Dazu dann der Text Biden, was wäre, wenn wir die Wand im Office in den Farben der mexikanischen Flagge streichen würden? Und Obama, nein, Joe. Und darauf Biden, ich habe die Farbe schon bestellt. Und Obama nur, Joe.
Also ein bisschen Schuljungen-Humor.
Ja, durchaus. Tut uns allen aber, glaube ich, auch ganz gut. Schön ist auch die Idee, Biden würde Obama verraten, dass er an die Schlafzimmerdecke Michelle Obama 2020 gemalt hätte. Mhm. Obama glaubt's nicht und Biden konkretisiert mit Farbe, die im Dunkeln leuchtet.
Gibt's auch Anspielungen auf konkrete Ereignisse?
Ja, ganz passend zu dem Besuch von Nigel Farage, dem rechtspopulistischen Politiker der britischen UKIP, den Trump ja nun als ersten Europäer und überhaupt ersten ausländischen Politiker getroffen hat. Ein Foto, auf dem Biden sich einen Ast lacht, wirklich, das ist sehr schön, und Obama ihn amüsiert anguckt und Obama mutmaßt dann, Biden hätte Trump erzählt, dass Nigel Farage der britische Außenminister sei. Also ist auf jeden Fall sehr viel Schönes dabei und zeigt vielleicht auch, dass der Wunsch groß ist, dass Biden und Obama Trump dann doch noch so ein paar reinwürgen. Also gerade vor dem Hintergrund, wie Trump sich einfach im Wahlkampf aufgeführt hat.
Sie wollen ja auch das Wi-Fi-Passwort vom Weißen Haus nicht verraten.
Genau.
Ne? Oder was Falsches. Mehr von den beiden Obama-Memes findet ihr im Netz. Die BBC hat einige zusammengetragen, unter anderem den mit dem Wi-Fi. Macht auf jeden Fall gute Laune nach dem Wochenende.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir schaffen sie außer Landes oder wir sperren sie ein. Das hat nicht irgendein Hollywood-Star in einem Hollywood-Film gesagt, das hat President-elect Donald Trump gesagt, gestern im ersten Fernsehinterview seit der Wahl bei CBS. Und gemeint waren damit die undokumentierten und kriminellen Einwanderer in den USA. 3 Millionen von ihnen will Trump als Präsident zügig abschieben. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was sind das für Leute? Wie schwer ist es, die zu finden? Frank Wolf vom Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien der Uni Osnabrück ist derzeit Gastprofessor an der University of Notre Dame in Indiana. Herr Wolf, von wie vielen undokumentierten Einwanderern oder wie Trump sagt, illegalen Einwanderern sprechen wir denn in den USA?
Also in den USA leben ungefähr 11 Millionen undokumentierte Einwanderer, die primär aus Mexiko und den lateinamerikanischen Staaten, mittelamerikanischen Staaten kommen und großteils auch in den USA dann arbeiten. Also die Präsenz von Undokumentierten betrifft auf die Bevölkerung gerechnet so ungefähr 3-4% der Bevölkerung der USA.
Jetzt sagt Trump, 3 Millionen davon, die kriminell geworden sind, sollen raus. 3 Millionen, werden so viele kriminell?
Das ist schwer zu sagen. Da fehlen, glaube ich, auch überhaupt die großen Zahlen noch. Man kann sicherlich davon sprechen, dass es verschiedene Arten von kriminellen Einschätzungen gibt. Er spricht auch von verschiedenen Stufen von Kriminalität, wobei wir natürlich auch sehen müssen, dass der Grenzübertritt als solcher ja schon kriminell ist. Mhm. Und da muss man schauen, wie da die Regeln angesetzt werden und was in der Zukunft als solches gilt.
Wie kommen die denn rein in die USA? Ist die Grenze momentan so schlecht geschützt?
Die Grenze ist zunehmend geschützt. In den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten wurde sehr viel noch einmal investiert. Unter Bush begann es vor allem, dass die Kosten für den Grenzübertritt, wenn man es aufrechnet, sich verzehnfacht haben ungefähr. Also wenn man auf Schmugglernetzwerke zurückgreift. Eine große Zahl kommt aus den prekären südlicheren Staaten, also nicht nur Mexiko, sondern eben auch Guatemala und El Salvador. Und sie haben einen langen Weg hinter sich und an der Grenze selbst stauen sich ganze Städte vor der Grenze, die nach und nach den Weg hinüber suchen. Wobei man die Grenze als einen langen, langen, sehr unterschiedlichen Bereich vor Augen haben muss, der eben teilweise sehr hoch gesichert ist, teilweise weniger hoch gesichert ist, zum Beispiel nur mit einem Zaun, mit einem hohen Zaun, weil er durch eine sehr tödliche Wüste führt in langen, langen Teilen.
Nur damit wir das mal einschätzen können, Trump will also diese 3 Millionen einsperren oder abschieben lassen. Ist das viel im Vergleich zu den Abschiebungen während der Amtszeiten von Obama oder Bush?
Es ist sehr viel. Das ist ungefähr eine Verzehnfachung. Die Praxis unter Bush lag, dass die Abschiebung teilweise kriminell und teilweise auch vor allem an der Grenze aufgefangenen ungefähr bei 250.000 pro Jahr lag. Unter Obama gab es am Anfang eine massive Steigerung dieser Abschiebung, wo er 2012 den Höhepunkt mit mehr als 400.000 Abschiebungen im Jahr erreichte. Das regulierte sich dann wieder herunter, weil er festgestellt hat, oder die Regierung festgestellt hat, dass es erstens sehr schwer ist, Menschen abzuschieben und zweitens sehr teuer ist. Und Aus Grund dieser Rechnung ging es dann auch wieder zurück auf ungefähr die Zahl der Bush-Administration.
Bleiben wir doch mal dabei, dass es schwer ist, die Menschen abzuschieben. Was ist daran schwer, festzustellen, woher sie denn wirklich kommen oder sie erstmal überhaupt zu finden?
Beides. Ein Teil ist natürlich, der Abschiebung sind direkt an der Grenze aufgegriffene. Das ist leichter. Aber auch sie kann man nicht einfach nach Recht über die Grenze zurückwerfen, sondern auch da muss man wissen, wohin gehören sie denn? Wohin kann man sie zurückschieben? Welche Abkommen jeweils mit welchen Staaten greifen, dass die Personen auch zurückgenommen werden? Weil sie können ja nicht einfach einen Menschen aus Guatemala, Mexiko aufhalten, wenn er bei ihnen ist. Und das ist das Problem, vor dem auch die USA stehen.
Aber wie will er denn genau die ausfindig machen, die jetzt nicht nur undokumentiert sind, sondern eben auch noch kriminell wurden? Wie findet er die?
Ach, schwer zu sagen, das wissen wir noch nicht. Ich vermute mal, dass er hier ein wie viele konservative Amerikaner sehr stark auf das Haftsystem der USA schauen und diese überfüllten Gefängnisse und meinen, daraus können sie Personen ziehen, die sie zurückschieben können, denn das ist ja hier auch ein ganz großes internes Problem, wie die Haftanstalten überfüllt und nicht erhaltbaren Zuständen eigentlich stattfinden. Und ich vermute mal, dass er daraus etwas versucht, noch auch an Personenzahlen zu erreichen. Aber was genau er vorhat, das weiß ich leider nicht.
Wenn wir es mal mit Deutschland vergleichen, können Sie das einschätzen? Also heißt illegale Einwanderung in den USA das gleiche wie bei uns in Deutschland?
Nein, es heißt was ganz anderes. Illegale Einwanderung hier ist in erster Linie Arbeitseinwanderung, die den Personen zwar keinen Zugriff auf soziale Sicherheit unbedingt garantiert, aber Arbeitsrechte oder auch höhere Schutzmaßnahmen hat in der zivilen Gesellschaft als bei uns.
Frank Wolf vom Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien der Uni Osnabrück über die Einwanderer in den USA, die Trump möglichst schnell loswerden will. Kommendes Jahr, 3 Millionen hat er angekündigt.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Wenn Antibiotika zu oft und zu hoch dosiert eingesetzt werden, können Bakterien dagegen resistent werden. Und das führt dann dazu, dass dieses Allheilmittel nicht mehr hilft. Aber wie viel ist zu viel? Forscher von der Uni Freiburg haben jetzt ein Verfahren entwickelt, mit dem man schnell und einfach nachweisen kann, wie viel von welchem Antibiotikum ein Mensch im Blut hat. Im nächsten Schritt wollen sie aus den Daten ableiten, wie schnell die Medikamente beim Einzelnen abgebaut werden. Und das könnte dann dazu führen, dass in Zukunft jeder nur noch die Dosis bekommt, die er wirklich braucht. Die Forscher sind überzeugt, das würde langfristig dafür sorgen, dass es weniger Krankheitserreger gibt, die nicht mehr auf Antibiotika anspringen. Sich um Weibchen streiten, das kann für eine Tierart gut sein. Wissenschaftler der Londoner Queen Mary Universität haben in einem Modell errechnet, dass die Arten, die um Weibchen kämpfen, sich besser an den Klimawandel anpassen können. Es ist schon länger bekannt, dass solche Arten Vorteile haben, weil sich nur die Besten fortpflanzen und ihre starken Gene weitergeben. Die Wissenschaftler sagen aber, dass es darauf ankommt, wie viele Exemplare einer Art es gibt. Denn der Wettkampf der Männchen ist anstrengend. Kämpfen sie gegeneinander, dann gibt es oft verletzte oder tote Gegner. Duellieren sie sich über den schönsten Gesang oder das auffälligste Fell, machen sie sich angreifbar für Feinde. Die Forscher sagen, besteht eine Art aus weniger als 50 Exemplaren, dann führt das dazu, dass der Aufwand zu groß ist und die Art eher vom Aussterben bedroht ist. Wettkampf zwischen den Männchen, egal ob über das Kämpfen oder über das schönere Aussehen, ist also laut den Forschern nur sinnvoll, wenn die Gruppe größer ist. Es ist ein Fortschritt, reicht aber noch nicht. Wie ein britisch-norwegisches Forscherteam berichtet, ist der Ausstoß an Kohlendioxid weltweit im vergangenen Jahr nur minimal angestiegen. Das ist das dritte Jahr in Folge, in dem es fast keinen Anstieg gab. Die Forscher vermuten, dass das vor allem an China und den USA liegt, die weniger Kohlendioxid ausgestoßen haben. Jetzt das aber. Die Forscher sagen, das reicht nicht. Wir brauchen einen klaren Rückgang. Nach wie vor werden nämlich jedes Jahr 36,6 Milliarden Tonnen CO2 in die Luft geblasen. Ganz schlimm war es Anfang der 2000er Jahre. Diese Jahre haben uns auf ein so hohes Level an CO2-Ausstoß gebracht, dass wir auf jeden Fall reduzieren müssen, um die Erderwärmung aufzuhalten. Die Ergebnisse wurden im Fachmagazin Earth System Science Data veröffentlicht.
Die Radio Wissen.
Achtung, jetzt 5 Länder in einem Liedsatz. Sehen wir, was zusammenkriegen. Der Australier Julian Assange sagt in der Botschaft Ecuadors in London, UK, vor einer schwedischen Staatsanwältin aus, weil er nicht über Umwege an die USA ausgeliefert werden will. Seit heute wird der WikiLeaks-Gründer befragt. Der Botschafter Ecuadors führt das Verhör. Es ist auch noch Assanges Anwalt dabei und eben die Staatsanwältin Ingrid Isgren aus Schweden und ihr Team. Es geht weiterhin um die Vergewaltigungsvorwürfe gegen Julian Assange. Der hat sich vor 4 Jahren in der ecuadorianischen Botschaft eingenistet, um einer Auslieferung nach Schweden zu entgehen, denn er befürchtet, dass Schweden ihn wiederum an die USA ausliefern könnte, wo ihm eine Verurteilung für Enthüllungen auf der Plattform WikiLeaks droht. Wer schon mal da war, die Botschaft Ecuadors, die ist im noblen Londoner Viertel Knightsbridge, direkt neben dem Kaufhaus Harrods. Manchmal sieht man ihn dort auf dem Balkon. Und momentan ist da viel los, ne? Viel Presse. Dr. Martin Heger, Professor für Strafrecht an der Berliner Humboldt-Universität. Julian Assange beteuert ja immer wieder seine Unschuld. Was ist von diesem Verhör heute und in den nächsten Tagen zu erwarten?
Das ist schwer zu sagen. Einerseits wird es sicherlich darum gehen, was damals tatsächlich passiert ist, wenn er sich dazu überhaupt äußern wird. Ob also tatsächlich die sexuellen Handlungen gegen den Willen der damaligen Opfer ohne Kondom stattgefunden haben. Das war ja eine Frage, die aus meiner Sicht da umstritten ist. Am Ende könnte das Ergebnis stehen, dass in Schweden Anklage erhoben wird oder auch, dass es nicht zu einer Anklage kommt.
Jetzt war da heute auch der Botschafter die ganze Zeit dabei, der ecuadorianische Botschafter. Warum spielt der da so eine besondere Rolle? Warum kann nicht Julian Assange direkt mit der Staatsanwältin sprechen?
Nun, man muss ja sagen, es ist letztlich das Territorium der ecuadorianischen Botschaft. Zwar nicht Ecuadors, aber doch deren Gebiet. Das ist ein geschützter Raum. Andererseits könnte ich mir aber vorstellen, dass der Botschafter da auch sicherstellen will, dass dort letztlich nur die Dinge zur Sprache kommen, mit denen er einverstanden ist. Ich glaube nicht, dass es zwingend wäre. Ich glaube, dass Assange auch alleine in der Botschaft mit der Staatsanwältin sprechen könnte. Ich glaube eher, dass ein Eigeninteresse der Ecuadorianer, dass sie interessiert sind zu wissen, was letztlich Assange da gesagt hat und nicht. Denn über eins muss man sich im Klaren sein. Sollte Assange, was ich nicht glaube, die Sexualstraftat einräumen, dann steht natürlich auch Ecuador etwas unter Druck, weil man dann möglicherweise, ich sag mal, vorschnell Asyl gewährt hat und die Vorwürfe jedenfalls zutreffen.
Kann es auch sein, dass sich die Vorwürfe irgendwann verjähren? Wie ist das Recht da in Schweden? Wie lange müsste Assange dafür in der Botschaft ausharren, dass Vergewaltigung verjährt?
Ein Teil der Vorwürfe ist schon verjährt, die minderen sexuellen Delikte. Soweit ich weiß, sind 10 Jahre als Verjährung vorgesehen. Das heißt, 2020 wäre dann damit endgültig Schluss.
Eigentlich müsste Großbritannien Assange ja nach Schweden ausliefern, ne? Das ist europarechtlich so festgeschrieben. Jetzt hat Großbritannien aber für den Austritt aus der EU gestimmt. Ändert sich dadurch auch die mögliche Konsequenz für Assange? Kann er eventuell sogar einfach in Großbritannien leben, wenn die dann den Brexit vollzogen haben, so in 2-3 Jahren?
Das ist durchaus denkbar. Das ist im Moment reine Spekulation. Man muss ja sagen, noch ist nicht mal der Austritt formal angekündigt worden. Es sind nur politische Willensbekundungen. Der Antrag nach Artikel 50 ist noch gar nicht mal gestellt. Ab diesem Moment könnte sich in der Tat etwas ändern, spätestens in dem Moment, in dem Großbritannien die EU offiziell verlässt. Allerdings kommt es natürlich darauf an, was während dieses Austritts verhandelt wird. Wir wissen ja, dass durchaus in einigen Bereichen das Interesse ist, dass zumindest Großbritannien möglichst viel erhalten will. Ob dazu auch die Zusammenarbeit im Bereich Inneres und Justiz gehört, wozu zum Beispiel dieser europäische Haftbefehl zählt, erscheint mir fraglich, aber ich möchte es nicht ganz ausschließen. Je nachdem könnte sein, dass sich Großbritannien freiwillig selbst länger bindet, zum Beispiel um andere Länder dazu zu veranlassen, auch weiterhin in der Rechtshilfe auf diese Instrumente zurückzugreifen. Also dass Großbritannien auch einen europäischen Haftbefehl weiterhin erlassen kann. Und wenn Großbritannien sagt, wir steigen aus diesem europäischen Haftbefehl aus, wird spätestens ab dem Moment dieser Entscheidung, wenn diese wirksam wird, also spätestens 2019, sehr fraglich, ob noch laufende Verfahren, und dazu würde ja dann das gegen Assange gehören, noch weiter betrieben werden.
Dr. Martin Heger, Professor für Strafrecht an der Berliner Humboldt-Universität, über die Anhörung von Julian Assange, die heute losgegangen ist.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Tollen Trailer heute gesehen. Zu einem tollen Film, wahrscheinlich toll. Beauty and the Beast von Disney. Und wenn ihr euch wundert, warum ich so auf Mädchenkram stehe, Es ist bombastisch gemacht und Emma Watson spielt mit, da bin ich immer dabei. Verena, es war bisher auch eine ganz schöne Geheimniskrämerei um diese Realverfilmung des Zeichentrickklassikers Beauty and the Beast.
Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Im Mai gab es so einen Teaser-Trailer, der nicht besonders viel gezeigt hat, nur einige Einstellungen aus dem Schloss, in dem die Geschichte spielt. Aber der hat schon alle Rekorde gebrochen. Nach Angaben von e-Online zum Beispiel wurde er in den ersten 24 Stunden 91,8 Millionen Mal angeguckt, mehr als Star Wars und Captain America. Jetzt aber endlich der richtige Trailer für den Film, der bei uns im März zu sehen sein wird.
Show me the girl.
Look at her. What if she is the one? The one who'll break the spell.
Hello. You can talk.
Well, of course he can talk.
Hello. Pleased to meet you.
The Master's not as terrible as he appears.
Wölfe springen durchs Bild.
Dass der sprechende Kerzenständer einen leichten französischen
Akzent hat. Einen ganz lumière französischen Akzent hat.
Und auch wieder bombastische Musik.
Ja, Disney hat tatsächlich auf die gleiche Musik wohl gesetzt wie im Zeichentrickfilm. Und das zieht dich wirklich rein. Also wenn man den Trailer anguckt, dann ist es einfach so, wow, da geht's richtig ab. Genauso, aber auch wie du schon sagst, ist die Hauptdarstellerin Emma Watson natürlich ein starker Anziehungspunkt. Das Beast wird verkörpert von Dan Stevens aus Downton Abbey und ein paar richtige Schauspieler-Schwergewichte sind auch dabei. Emma Thompson, Ian McGregor und Kevin Kline. Also insofern wird es vermutlich ein klassischer Familienfilm, der jedes Alter ansprechen will und ansprechen wird.
Also ab sofort könnt ihr den ersten richtigen Trailer zum Film Beauty and the Beast von Disney sehen. Mal sehen, wie viele Klicks dann da am Ende nach 24 Stunden drauf sind.
Können wir morgen drüber reden.
Und nicht schon wieder.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ja, was denn nun? Zuerst hieß es ja, da kommen ganz gut ausgebildete Leute zu uns nach Deutschland, als dieser große Flüchtlingsstrom losging. Und dann kam der Dämpfer. Ne? Viele sind wohl doch nicht so schnell in den Arbeitsmarkt integrierbar und auch gar nicht so gut ausgebildet. Und gestern Abend dann die Aussage des Leiters des Bundesamtes für Migration, Frank-Jürgen Weise, dass viele der Flüchtlinge besser ausgebildet sind, als Fachleute bisher gedacht haben. Das ist eine schöne Nachricht. Deswegen schauen wir mal darauf. Generell sieht es nämlich bei deutschen DAX-Konzernen eher mau aus mit der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. Es sind eher so kleinere und mittelständische Betriebe, die Menschen aus Asylherkunftsländern beschäftigen. Zwei davon arbeiten seit diesem Jahr bei A. Hartrott in Hamburg und werden dort zu Kaufmännern für Spedition und Logistikdienstleistungen ausgebildet. Martin Agendorf ist bei diesem Logistikunternehmen Hartrott Ausbildungsleiter. Martin, seit wann sind die Flüchtlinge bei euch beschäftigt?
Wir haben das erste Mal Berührungspunkte damit gehabt, letztes Jahr im November. Da haben wir einen jungen Mann zum Praktikum eingestellt. Schon in der Planung, dass es vielleicht daraus auch ein Ausbildungsplatz entstehen könnte, ein Ausbildungsverhältnis. Und das ist dann auch tatsächlich so gekommen, denn zum 1.2.16 hat er dann seine Ausbildung bei uns begonnen.
Und wie kam es zu diesem ersten Schritt, zu dem Praktikum?
Das kam über Flüchtlingsorganisationen, die einen Ausbildungsbetrieb oder einen Praktikumsbetrieb gesucht haben. Und über dann persönliche Kontakte zu einem unserer Mitarbeiter, der dann bei uns einfach angefragt hat. Und unser Geschäftsführer war da sehr aufgeschlossen, war gleich eigentlich begeistert, hat gesagt, ja, da müssen wir helfen, da müssen wir was mitmachen. Insofern haben wir da eigentlich ohne große Vorkenntnisse gleich gesagt, das machen wir, probieren wir aus.
So, wie läuft das jetzt bisher bei euch so?
Bislang läuft das eigentlich wirklich gut, das kann man nicht anders sagen. Also ich muss so ein bisschen erwähnen, dass wir da wenig Berührungspunkte hatten im Vorwege. Da war man natürlich im Vorwege der Meinung, dass es große kulturelle Unterschiede gäbe und ganz unterschiedliches Verhalten im Miteinander oder auch in der Arbeitswelt. Und das hat sich jetzt bei uns in den Fällen überhaupt nicht bewahrheitet, sondern es ist eigentlich wie mit allen anderen jungen Leuten auch, die vielleicht aus Deutschland kommen oder aus dem europäischen Ausland, die irgendwie bei uns eine Ausbildung begonnen haben, dass das gut harmoniert. Das Miteinander ist kein Problem. Das größte Problem ist halt die sprachliche Barriere. Das ist im Miteinander manchmal ein Problem, dass der Austausch etwas länger dauert, aber vor allen Dingen dann halt auch in der Arbeitswelt dann ein Problem geworden. Während man zum Anfang eigentlich mit kleinen Schritten, ganz mit kleinen Erfolgserlebnissen ganz begeistert war, ist es jetzt nach einigen Monaten so, dass die Auszubildenden selber oder der Auszubildende, dass der jetzt feststellt, ich komme an meine Grenzen. Also ich habe jetzt ein paar Sachen gelernt, die möchte ich jetzt auch gern anwenden, so wie alle anderen Mitauszubildenden auch. Ich möchte die Kunden anrufen, ich möchte Papiere fertig machen, ich möchte Zollanmeldungen erstellen. So, und da hakt es dann aber doch in den Details und bei der Sprache. Er muss sich dann vieles übersetzen und das dauert einfach seine Zeit und da wird es dann schwierig und das sorgt dann bei ihm selber für Frustration.
Was meinst du, wie kann man diese Hürden überwinden?
Das geht eigentlich, denke ich, nur mit Geduld und Fleiß. Mhm. Ja. Wir machen das jetzt so, dass wir ein Patensystem haben. Das heißt, wir haben aus dem Ausbildungsjahrgang mehrere andere Auszubildende, wir haben da zum Glück eine recht große Zahl an Auszubildenden, haben wir zur Verfügung gestellt und haben denen Arbeitszeit eingeräumt, dass sie also jede Woche sich mit ihm zusammensetzen können und Themen nochmal, die in der Schule oder auch in der Firma innerhalb der Woche aufgelaufen sind und für Probleme gesorgt haben, dass sie die nochmal durchsprechen, nochmal durchgehen. Das andere ist, dass wir nach wie vor jetzt in Sprache, in Sprachfortbildung eigentlich investieren müssen und dass wir uns da entschlossen haben, weitere Sprachkurse anbieten zu wollen.
Das klingt alles sehr, sehr positiv. Gibt es denn auch ab und zu Probleme, jetzt, die nichts mit der Sprache zu tun haben, sondern vielleicht sogar mit der Kultur?
Also Probleme würde ich das ehrlicherweise nicht nennen, das wäre vielleicht zu stark formuliert. Also was auffällig ist, was aber auch bei anderen Auszubildenden durchaus zu Meinungsverschiedenheiten oder Problemen führen kann, ist halt so diese Verlässlichkeit. Ja, wenn man sagt, pass auf, wir treffen uns zu diesem Zeitpunkt oder Dokumente müssen bis dahin abgegeben werden, da muss man manchmal etwas hinterhergehen und nochmal darauf hinweisen, aber
das ist bei den Deutschen ja auch so, oder?
Das ist nichts, was woanders nicht auch irgendwie für Probleme sorgt, ganz normal, genau.
Jetzt hieß es ja immer, da kommen total gut ausgebildete Leute nach Deutschland, dann hieß es, oh, die sind vielleicht doch nicht so gut ausgebildet, jetzt heißt es wieder eher, oh, da sind einige doch wirklich gut ausgebildete. Was ist da eure Erfahrung? Der Kollege, den ihr da angestellt habt im November, hatte der Vorkenntnisse?
Ja, der hatte schon Vorkenntnisse, der hat schon Studium absolviert, Okay. Hat auch schon Arbeitserfahrung in Syrien und Libanon gesammelt. Insofern kann man schon sagen, dass der sehr gut ausgebildet war, wobei wir manchmal das Gefühl haben, dass die Abschlüsse halt nicht wirklich vergleichbar sind. Mhm. Also, dass wir hier von einem Absolventen, einem Akademiker vielleicht mehr erwarten würden. Glauben wir, Unterschiede festgestellt zu haben. Aber insgesamt muss man sagen, waren unsere beiden jungen Kollegen, sind jetzt beide sehr gut ausgebildet. Auch das sorgt manchmal natürlich auch für Probleme oder Frust, denn die sind nicht mehr ganz jung und haben schon Arbeitserfahrung gesammelt und müssen jetzt hier wieder von vorne anfangen. Das ist natürlich schwierig.
Ausbildungsleiter Martin Agendorf bei einem Logistikunternehmen, das 2 Flüchtlinge in der Ausbildung hat. Dankeschön. Und das war die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz am Montag mit Verena von Keitz.
Schönen guten Abend euch. Auf Wiedersehen.
Und Ralf Günther. Tschüss.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.